spreche heute mit Ulrich Deppendorf, dem langjährigen Leiter des ARD Hauptstadtstudios. Guten Tag, Herr Deppendorf.
Guten Tag, Westring.
Herr Deppendorf, wir haben gerade gesehen, dass ein sogenanntes Abkommen zwischen Iran und den USA unterzeichnet wurde. Was halten Sie von diesem Abkommen?
Also Sie haben gerade richtig gesagt, sogenannt. Es ist ja noch nicht mal ein Abkommen. Es ist eine sozusagen Memorandum of Understanding, also so eine Vorfestlegung möglicherweise. Was ich davon halte, ist, das ist die größte diplomatische Niederlage, die die Amerikaner jemals eingefahren haben. Es ist die größtmögliche Beschädigung des iranischen Volkes, ausgelöst durch einen erratischen, vollkommen jetzt nervösen und durchgeknallten, das sei ganz bewusst, amerikanischen Präsidenten. Er hat versprochen, die Führung zu eliminieren, das ist ihm nicht gelungen. Das iranische Volk muss weiterleiten. Die Straße von Hormuz ist in der, ich sag mal, Gewalt, ob geöffnet oder ungeöffnet, der Iraner. Und das Einzige, was Donald Trump bisher geschafft hat, war, dass es möglicherweise jetzt Verhandlungen gibt, über 60 Tage lang, ob das Atomabkommen wieder in Kraft tritt. Nur die Verhandlungen sind ja heute schon gleich wieder abgesagt worden. Sollte heute in Luzern beginnen, in der Nähe von Luzern, in einem Resort, Birkenstock, und das hat Herr Vance abgesagt. Und jetzt sind wir mal gespannt, wann es da weitergeht. Also das ist ein diplomatisches Desaster ohne Ende für die Amerikaner, aber auch natürlich für das iranische Volk und letzten Endes eine weitere Unsicherheit für Europa.
Stichwort Europa. Also die Amerikaner sind immer noch der wichtigste Partner in der NATO, aber inzwischen auch wahrscheinlich einer der unzuverlässigsten. Die Europäer hatten ein Kampfjet geplant, insbesondere die Franzosen und Deutschen. Das ist jetzt ganz aktuell gescheitert, kann man sagen. FCAS ist tot. Was sagt das über die Rolle der Europäer aus? Sagt das überhaupt was aus über die Rolle der Europäer als geopolitischer Player?
Also als geopolitischer Player sind sie, glaube ich, im Moment nicht die Nummer eins. Das kann man wirklich sagen. Das ist eine Schwäche Europas. Dieses Scheitern des deutsch-französischen Flugzeuges ist schon ein weiterer Schlag im Hinblick auf die Schwächung letztendlich von Europas. Richtig ist, dass man jetzt versucht, mit anderen Partnern dieses Flugzeug auf die Reihe zu bekommen. Wir spielen in dem Nahostkonflikt keine Rolle. Wir haben auch in diesem Konflikt im Iran und Israel auch keine Rolle gespielt. Und wir bemühen uns gerade in Sachen Ukraine doch wieder stärker auch in das Verhandlungsgeschehen hineinzukommen. Das vielleicht sogar mit einer gewissen Aussicht auf Erfolg, weil Donald Trump uns jetzt braucht. Von daher würde ich sagen, sind wir weiter noch ein schwaches Europa. Europa muss sich in vieler Hinsicht neu erfinden, das weiß man auch. Wir müssen schneller werden, wir müssen auch die Sollstärke unserer Armeen erhöhen. Das ist alles jahrelang so nicht passiert. Und man weiß auch, dass man in Europa die Bürokratie abbauen muss. Das ist sicherlich eines der großen Zentren. Und das braucht entscheidende Figuren, die sozusagen für Europa vorangehen. Das war mal Helmut Kohl, das waren auch andere. Das war aber Friedrich Merz, bemüht sich gerade mit mehr oder weniger Erfolg. Das ist doch eine ganz schwierige Situation, die er da vor sich hat.
Also Friedrich Merz ist auch gleich das nächste Stichwort. Lass uns über Deutschland sprechen. Herr Merz ist als Bundeskanzler vor einem guten Jahr gestartet, hat sehr viele Vorschusslorbeeren bekommen. Zunächst war auch international plötzlich Deutschland wieder ein potenzielles Investitionsland. Inzwischen ist da aber auch schon ein bisschen mehr Wolken aufgezogen. Wir haben aktuell immer noch die ganz großen Diskussionen vor uns, was jetzt die Sozialpolitik angeht. Wie sehen Sie da die Rolle von Herrn Merz in Deutschland im Sinne von, wie stabil ist seine Regierung noch und wie weit kommen wir überhaupt mit dem, was geplant ist im Bereich Sozialpolitik?
Also der große Fehler von Friedrich Merz war, dass er viel zu viel vor seiner Wahl versprochen hat. Ein weiterer Fehler war das Grünen-Bashing. Und das fällt ihm jetzt alles sozusagen vor die Füße. Er hat sogar noch versprochen, wenn ich an die Regierung komme, halbiere ich die AfD. Was wir sehen ist, dass die AfD im Moment weit vor der Union liegt in den Umfragen, dass sie wahrscheinlich in mehreren Bundesländern den Regierungschef stellen könnte. Und das verdanken wir letzten Endes, das war ja auch ziemlich bewusst, im Prinzip der Bundesregierung, aber hauptsächlich dem verantwortlichen Kanzler. So. Diese Regierung hat bisher sich dadurch ausgezeichnet, dass sie zwar einiges hinbekommen hat, das muss man schon sagen, sie hat es nur nicht richtig nach draußen getragen, so, weil sie sich immer wieder zerstritten hat. So, und das scheint ihr nicht aufzuhören. Also heute geht es ja schon wieder weiter, dass man auch wieder mit Vorschlägen aus dem Arbeitsministerium von Unionsseite nicht einverstanden ist. Da gibt es schon wieder Ärger. Also es geht um die Arbeitszeit, wöchentliche Arbeitszeit. Und das herrscht in dieser Koalition wohl vor. Hier in Berlin ist der Eindruck, dass halt viele Schaltstellen in dieser Koalition nicht richtig besetzt sind. Bei der SPD sieht es auch nicht anders aus. Ich meine, das muss man sich vorstellen. Eine Traditionspartei, die mal an die 40% hatte, ist heute, ich sag mal, bei 13%. Und wenn sie Pech hat, kommt sie, wenn es gut läuft, auf eine einstellige Zahl in den Bundesländern im Osten bei den nächsten Wahlen oder fliegt raus. Und was das dann heißt für auch die SPD-Führung, da bin ich noch gar nicht mal so sicher. Da brodelt es ja auch. Genauso wie es bei der Union ja auch ein bisschen brodelt. Das wird zwar sozusagen vertuscht, aber da gibt es schon einige, die durchaus sich vorstellen könnten, vielleicht mal doch nach den Wahlen jetzt in diesem Jahr, Ende des Jahres, vielleicht mal die Führungsfrage auch zu stellen.
Also gut, dann gehen wir nochmal eben rüber zur SPD und fragen mal nach Lars Klingbeil. Also für den politischen Beobachter ist es ja zumindest merkwürig, dass eine Person, sage ich mal ganz provokant, die viele Jahre damit kokettiert hat, keine Ahnung von Finanzpolitik zu haben, sich das neben dem Kanzler wahrscheinlich inzwischen wichtigste Amt, nämlich das des Finanzministers, gegriffen zu haben, gleichzeitig aber Vorsitzender der SPD bleibt. Heißt, den Genossen muss er erklären, warum er ihnen das Geld kürzt. Und als Finanzminister eben und umgekehrt muss er aber als Vorsitzender fordern, dass es immer mehr gibt für seine Klientel. Wie ist so eine Entscheidung einzuschätzen?
Also ich hörte, Klingbeil will Finanzminister werden, habe ich so zu mir selbst gesagt, das ist ein großer Fehler. Entweder bleibt er Vorsitzender der Partei, macht das, oder wenn, wird Außenminister. Weil als Außenminister hast du eigentlich immer einen guten Job sozusagen. Also, es gibt keinen Außenminister, der sozusagen ganz unbeliebt war. So. Er hat sich dann nach dieser Wahl alles gegriffen. Sie teilen sich das auf, Baas für den linkeren Teil der SPD, eher für den eher rechteren Teil der SPD. Aber das funktioniert nicht. Ich glaube auch, irgendwann wird sich da auch die Frage stellen, kann er beides ausführen? Ich halte das, habe das von Anfang an für einen Fehler gehalten. Als Kanzler kann man das machen. Angela Merkel hat es gemacht, Friedrich Merz hat es gemacht, Schröder hat es auch gemacht. Aber als Minister und dann auch beide Schlüsselpositionen von der SPD, also Arbeitsministerium und Finanzministerium, und beide müssen dann auch noch ums Geld miteinander kämpfen. Das war für mich eine vollkommen falsche Politik und Übernahme von Ämtern.
Und jetzt ein ganz anderes Thema. Die Fußball-Weltmeisterschaft läuft. Wer wird Weltmeister?
Das ist eine große Frage. Ich würde nicht ausschließen, dass die Engländer es auch noch schaffen, zumindest weiterzukommen. Sie haben ein ganz gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Oder wieder die Argentinier.